ich schalte den Kopf aus, ich bin in einem Tunnel quasi.
Mhm, ja.
Und es gibt nichts links und rechts, das ist eigentlich der beste Zustand.
Frühstück mit Bier. Serviert mit Zipferhops Cola Zitron.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier.
Ah, heute sitzt uns eine bildhübsche Sportlerin gegenüber. Neiche Brühen hat frisch gewaschene Haare, weil es direkt vom Training gekommen ist. Der Duft des Erfolgs riecht an ihr, das gefällt uns.
Österreichs erfolgreichste Tennisspielerin Babsi Haas. Hallo Babsi.
Hallo, freut mich, dass ihr euch Zeit genommen habt für mich und das mehr gelernt habt, dass ich euer Gast bin.
Danke Babsi. Wir sitzen heute in Wien in deiner Wohnung, in deiner neuen, weil du von Linz jetzt nach Wien gezogen bist, aus sportlichen Gründen.
Ja, genau. Also ich habe jetzt 7 Jahre lang in Linz trainiert und habe deswegen auch in Linz gewohnt, weil ich bin ja eigentlich, sage ich jetzt einmal, quasi keine Linzerin. Und
wo kommst du denn her?
Ich komme aus Weiher, Oberösterreich. Mhm. Und habe deswegen in Linz gewohnt, weil ich eben da trainiert habe. Und jetzt habe ich mein sportliches Umfeld geändert und bin jetzt nach Wien gezogen und versuche mich gerade ein bisschen in Wien einzuleben.
Ja.
Und die Oberösterreicher für immer.
Ja,
ist eh klar. Und du bist ja deswegen nach Wien jetzt gezogen, weil du ganz frisch den Jürgen Melzer als deinen Trainer bekommen hast.
Ja, ja, genau.
Sehr cool, oder? Wie, habt ihr schon, ja, seid schon eingespielt jetzt in der kurzen Zeit, oder was? Wie läuft das da?
Es ist so, dass der Jürgen eben jetzt beim Verband ja Sportdirektor geworden ist und immer halt gedacht habe, dass das halt einfach eine gute Option ist für mich, beziehungsweise ich schon auf der Suche nach was Neuem war und so hat sich das einfach super ergeben und ich bin super happy mit der Entscheidung und ja, das Training an sich taugt mir voll und ja, ich freue mich, wenn die Saison hoffentlich bald losgeht.
Mm. Papsi, aber starten wir mal ein bisschen am Anfang. Du bist jetzt 24. Wann hat deine Tenniskarriere gestartet? Wie läuft denn sowas ab? Hast du dann eine Lehre gemacht und hast gesagt, hey, warte mal, oder hast du studiert? Wie ist da der Werdegang gewesen?
Nein, also ich bin immer noch mitten in der Lehre und mitten im Studium quasi sozusagen, aber halt zur Tenniskarriere.
Okay.
Nein, ich habe angefangen zum Tennisspielen so mit 5, 6 Jahren, so im Tennisclub, wie eigentlich alle Kinder anfangen. Und es hat mir halt immer gleich sofort dann Spaß gemacht und so fängst du halt an von, dann spielst du halt einmal Kreismeisterschaften, dann spielst du einmal Landesmeisterschaften, dann geht es für die Landesmeisterschaften, zu den Staatsmeisterschaften und so entwickelt sich das eigentlich und ich war halt eigentlich immer gleich ganz gut und habe gute Trainer gehabt, bin unterstützt worden von meiner Familie. Mhm. Und es hat sich eigentlich sehr früh ausgestellt, dass ich eigentlich Tennisprofi werden möchte. Und,
ja. Was heißt relativ früh? Wann entscheidet man denn sowas?
Entscheidet man das selber oder entscheiden das eher die Eltern dann eigentlich?
Man wird schon natürlich von den Eltern sehr viel unterstützt, aber ich sage jetzt einmal mit 17, wie ich eigentlich nach Linz gekommen bin, also wie ich nach Linz in Linz angefangen habe zum Trainieren, habe ich eigentlich selber für mich beschlossen, so, ich möchte den Weg gehen. Ich möchte es, weil es ich selber mache und weil ich den Tennissport liebe. Und habe da gesagt, so, und jetzt sage ich mal Vollgas. Aber natürlich, die Garantie hat man nie. Mhm. Selbst wie ich da mit 17 das gesagt habe, war ich nicht einmal im WTA-Ranking irgendwo vorhanden und da habe ich nicht gewusst, in was für Richtung das eigentlich gehen kann. Am Weg kann immer überall irgendwo was passieren. Aber ich bin froh, dass ich jetzt die Chance habe und es steht ja noch ein langer Weg vor mir. Also ich bin noch lange nicht am Ziel angekommen, da wo ich möchte.
Das klingt gut. Wo möchtest du hin?
Ja, also ich bin momentan ja so 140. in der Weltrangliste und ich möchte mal auf jeden Fall in die Top 100 und dann so weit wie möglich nach oben. Wo dann das Limit ist, das wird man sehen.
Hat man da auch so eine Vision, so ein Ziel, also so wie der, weiß nicht, Thomas Muster, die Grand Slam-Schale irgendwie, hast du da so ein Bild vor Augen, wo du hin willst? Oder
natürlich träume ich von einem Grand Slam-Titel und träume von der Nummer 1 der Welt. Aber wenn man so, sag jetzt einmal, wenn man so 13, 14, 15 ist, dann träumt man wirklich davon oder dann denkt man sich, ja, das ist das größte Ziel. Aber je öder man dann wird, natürlich weiß ich ja, wie schwierig das trotzdem ist zu erreichen und deswegen habe ich mir jetzt, sind meine Ziele trotzdem jetzt einmal Schritt für Schritt in die Top 100 zu kommen und das ist noch für mich ein weiter Weg Und, aber natürlich träumt man von Grand Slam-Sieg und von der Nummer 1 der Welt, weil das einfach das Größte ist, was man im Sport, also im Tennis jetzt, sage ich mal, erreichen kann.
Wo denkst du, ist da dann letztendlich der Unterschied zwischen die Super Top 10 jetzt zum Beispiel und die jetzt vielleicht nur
wenn du jetzt vergleichst mit einer Serena Williams, was würdest du sagen, wo ist da noch der Spalt zwischen ihr und dir? Wo musst du da noch was aufholen?
Ist es mehr Fitness oder eher mehr Kopf oder wie kann man denn das
Also sagen? Mit einer Serena Williams kann ich mich einmal gar nicht vergleichen, weil die hat einmal, doppelt so groß wie ich, doppelt so breit wie ich.
Das ist
ein bisschen schwierig, ja. Aber es gibt viele andere Spielerinnen, die da in die Top 10 sind. Grundsätzlich ist der Unterschied, sage ich jetzt einmal, vom Spielerischen und vom Körperlichen, ist jetzt gar nicht so groß. Also wenn zum Beispiel Simona Halep, die steht jetzt, glaube ich, 3 oder 4 in der Welt, wenn du mich jetzt siehst, neben der Tennis spielen, ihr habt jetzt wahrscheinlich kein so geschultes Tennis, ihr werdet zu mir sagen, hey Babsi, du spielst ja viel besser.
Das werden wir sowieso immer sagen, Babsi.
Aber woran entscheidet sie sich dann? Oder was
aber
ist
es
dann?
Ist natürlich... Es ist natürlich die Konstanz einfach über das ganze Jahr von Turnier zu Turnier und auch einfach in der Qualität ist natürlich ein Unterschied, sonst würde ich jetzt nicht 140 stehen, das ist auf jeden Fall so, aber es sind kleine Details und es ist gar nicht so weit, aber auf der anderen Seite ist es auch ganz weit, es ist ein bisschen schwer zu erklären. Im Tennis ist es halt auch so, man muss wirklich sagen, also die ganze Welt spielt, jedes Land spielt quasi und es spielt so viele Mädels, die wirklich um das kämpfen, um dasselbe, was ich halt kämpfe. Also das ist die Dichte und die Konkurrenz ist enorm im Tennis.
Würdest du sagen, ist diese Nuance, die da der Unterschied ist, ist das ein technischer Unterschied in der Spielweise oder ist es dann trotzdem mehr das Mindset und die Gedanken, die du hast während des Spiels?
Also es ist ein Kombi aus Technischen, es ist ein Kombi aus Mentalen, es ist ein Kombi aus vielen Sachen. Das Tennis, das ist so, es ist halt extrem komplex. Also ich muss im technischen Bereich, ich muss im taktischen Bereich, ich muss im mentalen Bereich, ich muss im Fitnessbereich, also in die Bereiche muss ich überall top sein, um halt ganz vorne mitzuspielen.
Was mich da interessiert, eine gute Freundin von uns ist ja die Vicky Schwarz und ich habe mit der Vicky, machen wir gerade ein bisschen einen Vortrag über ihr Leben, was sie also nach der Karriere quasi vortragen kann und da ist für mich immer der unglaublichste Punkt in ihrer Karriere, dass sie eigentlich ganz wenig mentale Unterstützung bekommen. Wir beide, Karl und ich, beschäftigen uns seit Jahren mit Mentalcoaching, mit Personal Coaching, mit Persönlichkeitsentwicklung und sie sagt mir immer wieder so richtig mentale Unterstützung kriegt ihr zu wenig eigentlich. Ist das bei dir im Tennissport auch so oder hast du da Stütze? Wie schaut das im mentalen Bereich aus?
Ja, es ist schwierig. Natürlich gibt es diese Mentaltrainer, wo ich selber sagen muss, habe ich auch noch nicht wirklich super gute Erfahrungen gemacht. Aber ich sage jetzt einmal, das Mentaltraining ist am meisten, dass man sich mit sich selber einfach sehr auseinandersetzt und sie selber, ich glaube, eben mehr als Sportler kennt man sich selber auch einfach extrem gut und muss man halt selber irgendwo diese gewisse Schrauben dran und natürlich, ich sage jetzt einmal, privat ist es natürlich auch wichtig, dass man ein stabiles Umfeld hat. Also rein Mentaltraining, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch nicht wirklich, kann jetzt auch nicht sagen.
Wenn ich mir so Spiele anschaue, zum Beispiel jetzt Dominic Thiem im US Open Finale, da ist ja so viel Mentales dabei, ne? Also dass das dann noch rast und dass du diesen...
Das ist eine brutale Achterbahnfahrt.
Unfassbar, wirklich.
Aber ist es dann nicht...
Diese Auf und Abs während dem Spiel einfach, was, wenn der eine wieder hochhaut, dass also das ist ja...
Das ist halt im Tennis enorm, weil es einfach so lang dauert und du wirst nie im ganzen Leben, also selbst die ganzen Top-Top-Stars machen keine Fehler, weil immer hast du die Situation im Match, wo du eigentlich denkst, puh, jetzt mache ich den so einen blöden Fehler, gell, wo du denkst, hey... Aber deswegen muss man einfach auch umgehen damit, dass du einfach...
Aber wenn du das sagst, dann ist ja doch da vielleicht auch noch ein Potenzial nach oben, oder? In diesem mentalen Bereich. Auch vom Verband her, dass man da mehr in diese Richtung unterstützt. Weil ich denke mal, körperlich ist das ja, wie du sagst, da steht man irgendwann an. Ich sehe ja eure Instagram und Facebook, was ihr trainiert, das ist ja schon unmenschlich. Natürlich kann ich nur 2 Stunden mehr trainieren und natürlich kann ich nur 1 Kilo drauflegen, aber irgendwann, gerade bei so einem mentalen Sport wie Tennis, muss ich doch auch mal anfangen, dass ich wahrscheinlich am Kopf die Schrauben stelle.
Auf jeden Fall, ich meine, natürlich beschäftige ich mich sehr, sehr, sehr viel damit. Aber sage jetzt, dass ich diesen richtigen mentalen Trainer habe, mit dem ich mich jetzt hinsetze und mit dem ich da jetzt das bearbeite, das habe ich nicht in dem Sinne. Mhm. Aber auf jeden Fall beschäftige ich mich selber mehr wahrscheinlich wie jeder andere mit meiner Psyche.
Ja, klar. Wie holst du dich zum Beispiel außer, wenn du jetzt 1-5 hinten liegst oder was in einem Satz? Oder also wie kommst du dann so, dass du sagst, ey, den kann ich nur irgendwie dran, das geht nur irgendwie?
Also da denke ich mir immer, fit genug bin ich ja. Und dann denke ich mir, scheiß drauf, spiel einfach.
Ja. Schaut man deinen Kopf dann auch zu einem gewissen Teil aus? Oder bist du, also wenn ich sportliche Höchstleistungen mache, dann schalte ich den Kopf einfach manchmal aus, dann bin ich gar nicht so.
Und der Zustand ist eigentlich auch der beste, wo man sich denkt, okay, ich schalte den Kopf aus, ich bin in einem Tunnel quasi.
Mhm, ja.
Und es gibt nichts links und rechts, das ist eigentlich der beste Zustand. Und ich habe den, Kalle, wie du gesagt hast, bei 1-5 komme ich meistens in den Zustand. Aber für mich war es besser, ich war gleich von Anfang an in diesem Zustand.
Das heißt, du brauchst ein bisschen Wurstes.
Ja. Okay, ja. So dieses gewisse Wurstigkeitsgefühl. Ja.
Aber gut, wenn du in einem richtigen Spiel stehst, ist das natürlich ganz schwierig.
Man muss selber so ein Schauspieler sein, dass man sich einfach selber austrickst. Um das geht es eigentlich den ganzen Tag bei mir. Ja.
Was mich da auch noch interessiert ist, gerade beim Mentalcoaches lernen wir das auch immer wieder, dass das Umfeld extrem wichtig ist. Das Umfeld, mit dem man sich umgibt, zu dem wird man. Also der Durchschnitt aus den 5 Personen, mit denen man sich am meisten umgibt, zu dem wird man. Wie ist das, wenn du eigentlich in Österreich die Nummer 1 bist und nie wirklich wen hast, mit dem du trainieren kannst, der auf so einem Level ist, wo du hin willst? Also ich stelle mir das ganz schwer vor, dass ich mich da jeden Tag motiviere und auch immer wieder eine Challenge finde, immer wieder wen find, der mich fordert. Wie läuft das bei dir ab?
Ja, jetzt natürlich war das jetzt ein schwieriges Jahr. Es war ja ein ganz anderes Jahr, aber normalerweise bin ich eigentlich 25 bis 30 Wochen unterwegs auf Turniere und natürlich auf Turniere bin ich mit Spielerinnen zusammen, die besser sind. Nicht immer natürlich, aber wo ich schon aufschaue zu die besseren Spielerinnen. Und wenn ich dann eigentlich daheim bin, dann ist, sage ich jetzt einmal, so Basistraining. Da geht es dann nicht um Matches und um, also so um Konkurrenz, sondern es ist eigentlich alles am Turnier, wird diese Arbeit gemacht. Darum ist es aber auch wichtig für mich, dass wenn ich halt heimkomme, dass ich halt ein gutes Umfeld habe und eine gute Trainingsbasis, sage ich jetzt einmal, habe.
Gibt es da einen Typ Gegnerin, gegen die man leichter oder lieber spielt? Weiß auch nicht, woran das dann liegen könnte, aber weiß nicht, was du gleich weißt, okay, die verstehe ich irgendwie besser, die haue ich jetzt rein, was du sicherer bist.
Ja, doch, auf jeden Fall. Aber ich kann es jetzt nicht wirklich beschreiben, wie die Gegnerin ist, aber es gibt definitiv Spielerinnen, wo ich mir denke, okay, viel, viel lieber spiele gegen die. Selbst wenn die weiter vorne steht, wie die andere, die weiter hinten steht.
Das ist ja auch so ein Thema, oder? Wenn die weiter vorne steht, wenn die jetzt 20, 30 Plätze vor mir in der Weltrangliste steht, ist das dann schon geht oder schon mit so einem Gefühl, fuck, die ist jetzt 20 Plätze vor mir, da habe ich eigentlich eh keine Chance. Oder sagt man da, ich beweise mir jetzt, ich stelle mir das irgendwie schwer vor, wenn es da so ein Ranking gibt.
Weil ich meine, am Ende des Tages lügt das Ranking natürlich nicht, aber es spielt da auch so viel zusammen mit Tagesverfassung und es ist halt einfach jeder Tag anders. Deswegen denke ich mir eigentlich, wenn ich in ein Match reingehe, okay, jeder Tag, jedes Match ist eine neue Chance und ich versuche mein Bestes zu geben und dann ist es eigentlich wurscht, ob die jetzt, sage jetzt einmal 70 steht, ob die 180 steht, das spielt eigentlich keine Rolle, wenn man am Platz steht, weil am Platz konzentriere ich mich auf meine Sachen und ich muss ausschalten, wer da drüben steht. Ich bin Gott sei Dank meine Gegnerin, also so ausschalten kann ich.
Du hast eine neue Brille, ja. Du hast uns vorher gesagt, noch bevor wir das Gespräch aufgezeichnet haben, dass du eine neue Brille. Du hast vorher eigentlich deine Gegnerinnen gar nicht so wirklich wahrgenommen, zumindest nicht den Gesichtsausdruck und auch den Ball sehr spät gesehen. Wie? Warum?
Ja, ich bin Gott sei Dank, ich weiß nicht, ob ich es eigentlich erwähnen sollte, aber ich bin Gott sei Dank jetzt draufgekommen, dass ich heute ein bisschen ein Blindfisch bin. Und habe jetzt eine Brillenkorrektur, beziehungsweise Linsen natürlich, wenn ich spüre. Also. Und ja, jetzt erkenne ich zum ersten Mal das Gesicht meiner Gegnerin. Ob das jetzt ein gut ist oder schlecht ist,
das kommt auf
die Gegnerin drauf an.
Ich glaube, es ist gut.
Aber man muss ja in die Emotionen des anderen auch irgendwie was lesen können, oder?
Dann ja, mein Trainer hat auch oft gesagt, hey, die hat sich jetzt voll geärgert, die spinnt jetzt. Und ich habe gesagt, was, ich habe das gar nicht gesehen.
Vielleicht auch gar nicht so schlecht, dann konzentrierst du dich mehr auf dich selbst.
Das
gell?
Stimmt, ja.
Wahnsinn, das heißt, die Babsi Haas wird jetzt richtig durchstarten.
Ja.
Cool.
Du glaubst auch an Babsi Haas als Tennisspielerin, dann wette doch jetzt gleich auf sie auf kasumo.com.
Der einfache und faire Sportwettenanbieter in Österreich. Ja, und wir haben jetzt für dich auch einen 10-Euro-Wettgutschein.
Genau, einfach auf kasumo.com. In unserer Beschreibung des Podcasts haben wir euch den Link reingestellt. Da könnt ihr euch eure 10 Euro Freiwette sichern und auf Babsi Haas wetten oder auf zahlreiche andere Sportarten wie Fußball, ja, aber vor allem Tennis. Weiter geht's mit der Babsi.
Du kannst drauf wetten.
Was sind da so Ziele für 21? Wir haben jetzt erst schon gesagt, natürlich Platz 1 ist eh ganz klar, aber was sind so Steps, die man jetzt einmal in einem Jahr angehen kann beim Tennis?
Ja, also jetzt hoffen wir mal alle, dass wir eine normale Saison haben, weil das mit dem Reisen ist trotzdem noch immer sehr eingeschränkt und dadurch, dass ich einfach eigentlich immer nur international gespielt habe, ist es momentan schon wirklich zart einfach. Und wenn das wieder ganz normal losgeht, hoffe ich, dass das Ranking-System, weil bis März ist ja eingefroren, das heißt, man kann keine Punkte verlieren. Mhm. Und wenn das dann wieder alles normal ist, dann hoffe ich, dass die Turniere einfach stattfinden, weil bis jetzt ist der Kalender auch, sind ganz, ganz wenig Turniere. Und dann muss ich natürlich Turniere spielen, Punkte machen und mich so in der Rangliste halt handeln. Ja. Mhm. Und das hoffe ich natürlich, dass man heuer der Sprung in die Top 100 gelingt, obwohl ich stehe jetzt schon ein paar Jahre in die Top 200 und ich hoffe immer wieder auf den Sprung in die Top 100. Aber ich hoffe, dass heuer das Jahr sein wird. Und wenn nicht, dann ist es halt 2022 oder 2023. Also es ist immer, wie man da auch selber keinen Stress machen, weil wenn es so ist, ist es soweit und ich gebe mein Bestes und ich versuche überall an mir zu arbeiten und mich zu verbessern und dann ist es, wie es ist. Mhm.
Du warst 2016 und 2020 bei der US Open, glaube ich. Mhm. Wie ist denn das so ein Grand Slam-Turnier?
Erzähl uns das einmal von der Reise, wo du aus der Wohnung wegfährst, bis dass du wieder heimkommst. Wie läuft sowas ab?
Grundsätzlich ist es so, dass ich eigentlich jedes Jahr Grand Slams gespielt habe. Mhm. Nur 2020 und 2016 habe ich mich qualifiziert und war im Hauptfeld auch in Paris. Und wie zum Turnier hinkommen?
Wie läuft so ein Turnier ab? Wie können wir das vorstellen?
Vor Corona, sagen wir so.
Ja, vor Corona, ja.
Klar. Also vor Corona ist so, wenn ich jetzt sage, okay, ich fliege zu den US Open.
Fliegst du da schon mal Business Class um?
Wenn ich mit Meilen upgraden kann, dann schon, aber dass ich mir jetzt ein Business-Ticket kaufe, das mache ich nicht.
Wer zahlt das? Zahlst du selber?
Das zahle ich selber, ja.
Du musst da alles selber zahlen?
Natürlich.
Wie?
Also, man müsste hier das nicht selber zahlen.
Na schon, aber hast du da nicht einen Verband dahinter oder einen Sponsor oder zahlt das nicht das Turnier?
Nein, natürlich werde ich unterstützt und habe Sponsoren, worüber ich auch sehr dankbar bin, weil sonst wäre das natürlich alles viel, viel, viel schwieriger. Aber ich muss mir jetzt meine Flüge, meine Hotels, das muss ich mir natürlich alles selber finanzieren. Mhm. Ich fliege meistens, sage ich jetzt, wenn ich nach New York fliege, bin ich schon so 5 Tage vorher dort, weil man einfach einen Jetlag hat und einen anderen Platz. Also das ist ja immer, der Belag ist auch immer überall anders. Dass man sich einfach ein bisschen akklimatisiert und einstellt, weil das Spiel ist halt dann auch anderes. Und am besten ist natürlich, man spielt ein Vorbereitungsturnier vor am Grand Slam, weil je mehr Matches man hat, desto mehr kommt man in so einen Rhythmus.
Am selben Belag
im besten Fall, ja. Aber darum ist es jetzt auch momentan sehr schwierig, weil einfach monatelang keine Turniere sind und man hat dann trotzdem so, wenn man wieder ein Turnier spielt oder ein Match spielt, diese Anspannung, das kannst du einfach im Training nicht. Das hast du einfach im Training nicht, wie du es halt dann im Match hast.
Ja, und wie du siehst, dann deine Gegnerinnen so im Hotel schon rumlaufen und so.
Also das vermisse ich nicht. Das habe ich jetzt nicht vermisst im Jahr 2020.
Aber sagt man da nicht so, hey, servus, sondern eher so,
ist das wie bei den Boxer, dass sich jemand sich vorher begegnet, schon fast ein Fight austragt?
Nein, es gibt solche und solche. Also es gibt definitiv Freundinnen, die ich habe auf der Tour, aber es gibt auch definitiv Mädels, wo ich mir denke, die brauche ich jetzt nicht gleich beim Frühstück sehen. Weißt du, dann siehst du es beim Frühstück, auf der Anlage, beim Mittagessen, im Hotel, auf der Anlage wieder.
Und ist natürlich schon ein Einzelsport, gell? Also ja. Ihr seid einfach Gegner, das muss man so fair muss man sein.
Ja, und es ist trotzdem, also bei mir ist es trotzdem so, wenn ich sage, ich bin 25 bis 30 Wochen unterwegs, bin ich mit einem Trainer, aber ich bin trotzdem allein unterwegs. Das heißt, das ist natürlich dann schön, wenn man auf der Tour Freundinnen hat, aber man hat, also gerade bei den Frauen, bei den Männern ist das was anderes wie halt in einem Leben. Bei den Frauen ist das schon ein bisschen spezieller, sagen wir so. Aber es ist schon, also wenn ich jetzt sage, okay, ich spiele das ganze Jahr durch, ist es schon auch einsam teilweise, weil du wirklich von Hotels zu Hotels bist und eigentlich immer allein bist. Aber deswegen habe ich jetzt auch das Jahr 2020 auch, sage ich jetzt mal, ein bisschen genossen. Ich habe es auch positiv gesehen, weil ich einfach einmal daheim und habe halt auch andere Dinge gemacht, was auch schön war.
Und ist es nicht eine Option, dass man da einen Freund zum Beispiel mitnimmt zu so Turnieren?
Also er versucht mich schon zu begleiten, wo es nur geht. Also er arbeitet ja auch selber, aber in die Wochen, wo er Urlaub hat, ist er schon immer wieder mitgekommen. Das war dann auch schön für mich oder war dann auch ganz.
Lenkt
ganz
das was eher anderes. Ab oder ist das gut?
Das ist gut. Also mich hat's nicht abgelenkt. Man hat ja auch viel Zeit dazwischen. Man spielt ja nicht jeden Tag ein Match. Und da war es schon immer schön, wenn er mit war, ja.
Wie ist das, Babsi, wie siehst du jetzt, du hast uns vorher gesagt, du spielst jetzt eines deiner ersten österreichischen Turniere, also so ein richtiger österreichisches Turnier. Wie siehst du generell den Damen-Tennissport in Österreich und die Zukunft? Tut sich da gerade was? Steht das ein bisschen an? Hat das mehr Potenzial? Wie ist das so aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube, es ist grundsätzlich schwierig. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat Tennis in Österreich gerade schon einen Hype durch den Dominik gegeben. Und es fangen viele Kinder wieder an zum Tennis spielen, was super ist. Aber erstens ist die Konkurrenz im Tennis, ich kann es nochmal sagen, ist enorm. Wir sind ein kleines Land in Österreich und es gibt auch viele andere Dinge, was Mädels in dem Alter irgendwie machen wollen. Es ist schon, ich glaube, früher war das einfach was anderes. Da war der Sport halt schon, sag ich jetzt einmal,
einen höheren Stellenwert gehabt.
Aber ich glaube, wenn wir gute Trainer haben in Österreich, also wenn sich da das ein bisschen weiterentwickelt, dann warum nicht, dass auch das Damen-Tennis wieder ein bisschen mehr Dichte kriegt. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass jetzt viel wieder anfangen zum Tennis spielen und dass das schon. Aber es ist ein sehr, sehr harter und sehr, sehr steiniger Weg. Also es ist, wenn du es zum Tennis spielen anfängst, du die finanziellen Mittel, was du einfach haben musst, weil du kannst, also jede Tennisstunde, was du nimmst, also für Eltern, also ich weiß nicht, ob meine Eltern das ein zweites Mal machen würden, weil es ist echt halt für die ganze Familie halt ein Wahnsinn.
Apropos finanzielle Mittel, Babsi, wie ist denn das? Du bist eine Sportlerin, jetzt selbstständig, kriegst du irgendwo finanzielle Unterstützung? Sponsoren haben wir schon gesagt. Wie schaut da das Umfeld aus?
Ja, genau, also ich habe Sponsoren, ich werde ein bisschen vom Verband unterstützt und lebe natürlich hauptsächlich von den Preisgeldern und von den Einnahmen auf die Turniere. Das heißt, je besser ich spiele, desto besser geht's mir. Quasi.
Man hört jetzt natürlich immer diese Millionen Preisgelder, die man bei so einem Grand Slam als Platz 1 kriegt, aber was kriegt man so normale Preisgelder, in was für eine Klasse bewegt sich das von bis?
Also es ist wirklich von 100 Euro bis zum Millionenbetrag. Also im Tennis ist es wirklich von bis. Bei den kleinen Turnieren ist es natürlich ein bisschen weniger Preisgeld, aber bei den Grand Slam Turnieren ist mehr Preisgeld. Und das heißt, wenn ich jetzt Grand Slam Turnier spiele, ist das eigentlich sind das meine Haupteinnahmequellen. Das kann man schon so sagen. Aber
und da kriegt man auch schon in die ersten Runden ein bisschen ein Preisgeld.
Ja, genau. Also das ist bei den Grand Slam-Turnieren echt. Also ist auch die letzten Jahre sehr angestiegen und anscheinend dürfte es die nächsten Jahre immer noch ansteigen, was natürlich sehr positiv ist. Aber mit Corona weiß man jetzt auch nicht, wie sich das auch wirtschaftlich im Tennis auswirkt. Aber
was hast du so für Sponsoren? Kann man die nennen? Darfst du auch gerne Werbung machen? Wer unterstützt dich da so?
Ja, also die Energie AG ist mein Hauptsponsor. Dann habe ich einen neuen Sponsor, einen sehr interessanten, mit Segafredo.
Ah, okay.
Kaffee. Ja, Kaffee, genau.
Kaffee, der Tennis-Sport.
Weil ich ein Kaffee-Junkie bin. Okay. Und ja, wenn man da zieht.
Okay, steht schon da.
Das ist heute schon angeboten.
Ja, da steht in Tassen von Segafredo schon herum.
Und dann ist die Firma Purax mein Sponsor. Seit vielen, vielen Jahren kriege ich auch vom Autohaus Senker ein Auto zur Verfügung gestellt, was auch ein Riesensponsorin für mich ist.
Ja, das ist natürlich schon praktisch.
Genau. Und werde mit Schläger, mit Material unterstützt. Und dann habe ich noch einen Gewandsponsor, das ist Tennis Point. Und ja, so bin ich eigentlich sehr, sehr dankbar für meine Sponsoren, weil ohne denen war das so in dem Sinne nicht möglich.
Ja, unser Hauptsponsor ist der Frühstück mit Bier-Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier. Bierwagen liefert frisches Zipferhops, Cola, Zitron.
Der kommt jetzt einer spaziert.
Was ist der Babsi Haas mal passiert in ihrem Leben? Irgendeine lustige Geschichte, was hast du für uns?
Ja, also grundsätzlich trinke ich mal sehr, sehr, sehr wenig Alkohol. Pascal, du weißt das,
ja,
gell?
Ja, stimmt. Ich trinke wirklich fast keinen Alkohol.
Ja, aber natürlich habe ich auch schon eine Jugendsünde hinter mir.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man das erwähnen sollte.
Ja, bitte, wir bitten darum.
Aber natürlich habe ich schon einmal in meinem Leben einen Rausch gehabt. Und ja, das ist nicht so gut ausgegangen. Da habe ich mich nur mehr angeschrieben und das ist, also ich habe eigentlich nicht viel mitgekriegt. Und darum habe ich mir gedacht, eigentlich habe ich auch so im Leben meinen Spaß, ohne einen Alkohol trinken zu müssen. War das
dann auch schon so ein einschneidendes Erlebnis, dass du ja eine negative Erfahrung mit Alkohol gemacht hast, dass das den Sport noch mehr befeuert hat? Oder war das eher umgekehrt, dass der Sport vorher schon so wichtig war?
Nein, das hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Also das war reiner Jugendsünde, wie man es so sagt.
Ja. Ist da mal auf einem großen Turnier irgendwas Peinliches passiert? Hast du mal irgendwen falsch angeredet?
Lass mich.
Hast du mal versehentlich irgendwen angeschossen im Publikum?
Also ich habe tatsächlich einmal ein Turnier gespielt. In Hechingen, das Turnier habe ich gewonnen und habe Finale gespielt und habe mich eingespielt und da war meine Schwester mit. Und neben meiner Schwester ist der Hauptsponsor von dem Turnier gesessen und der hat so ein Gucci-Brille gehabt. Und ich habe mich eingespielt und ich treffe den Ball mit dem Rahmen. Und folgt genau diesen Mann auf die Brühen. Und der war komplett sauer und ist weggerannt und war komplett angefressen.
Und nachher hat er einen Siegerscheck überreicht als
Gewinner. Ich glaube, der war weg. Ich glaube, der Sponsor war weg von dem Turnier. Ja, aber sonst, sage ich jetzt einmal.
Ja gut, das ist ja schon eine gute Story.
Ich meine, was halt auch einmal lustig war, ich habe einmal gespielt in New York bei der US Open, zweite Quali-Runde und bin zum Shuttle gegangen, also das ist immer so ein Transport, und stehe bei der Ampel in Manhattan und mir kackt der Vogel am Kopf. und ich so, mein Freund war neben mir und ich schaue ihm an und dachte, hat mir der gerade am Kopf da? Sorry. Da gib mir Hand auf, und dann merke ich schon. Natürlich warst du dann komplett nervös. Scheiße, was tue ich jetzt? Bin ich nur zurück ins Hotel, also ins Zimmer aufgegangen, habe jetzt versucht, irgendwie zum Auswaschen. Natürlich, ja, ich habe nicht mehr die Zeit gehabt, dass du da hast, dann bist dann einspülen, das Match, da ist alles verplant eigentlich. Dann hast und bin dann auf die Anlage, und dann hat das schon gestunken, es war grauslich. Aber ich habe mir nur gedacht, das muss Glück bringen. Gell? Und es hat Glück gebracht, und die Runde habe ich dann gewonnen. Aber wenn
du einen Vogel am Kopf stehst, heißt ja, das Glück, oder?
Also das vergiss ich. Also jedes Mal, wenn ich Manhattan bin, denke ich eigentlich dran.
Schaust nach oben.
Babsi, apropos Jugendsünden, der Kurier hat sich auch vor kurzem eine Jugendsünde geleistet und hat dich auf das Titelblatt getan mit einer wunderschönen Story über die Tennis Nummer 1 Österreichs und hat ein Foto von einer anderen Frau dazu da. Wie ist das? Nimmt man das mit Humor auf? Ist man da schon angefressen? Wie läuft das ab?
Also kurz muss ich ehrlich sagen, war ich schon ein bisschen schockiert und wir Sportler werden ja auch immer sehr hart von den Journalisten kritisiert, also wenn man mal wo verliert, dann schreiben sie das schon immer sehr besser rein. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir dann schon kurz gedacht, naja, wenn ich meinen Job so gut mache wie die beim Kurier, dann kämpfen die um die Top 1000 und nicht um die Top 100. Das heißt, man darf auch einmal die Journalisten kritisieren und nicht sie immer nur uns. Also
absolut.
War schon ein bisschen peinlich, muss man ehrlich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Wie bist du da drauf gekommen? Hat die dann irgendeine Mama angerufen oder der Freund? Oder?
Er hat das auf Instagram geschickt. Also. Ja, das ist morgen die Ausgabe, das kann doch nicht wahr sein. Und dann, ja, aber man kann es eh nicht ändern. Ja. Und jedem passieren einmal Fehler. Gell? Und ich habe auch die Nachricht gekriegt, dass sie es wieder gut machen werden. Also.
Also sind wir gespannt.
Für alle, die Barbara Haas noch nicht visuell kennen, schaut sie sich unbedingt beim Podcast-Foto an. Also,
ja, es ist empfehlend.
Es zahlt sich aus, ja?
Ja, danke.
Liebe Babsi, wir können flirten, was wir
was
wollen.
Was wollt ihr trinken? Ja. Was kann ich euch was anbieten?
Ja, wir haben ein Wasser, kein Bier leider, das müssen wir nachholen.
Das ist schlecht. Wie gesagt, kein Alkohol bei mir.
Kein Alkohol.
Ich habe dich ja gefragt, gell, ob ich noch eins holen
kann. Ja, wir haben heute schon eins getrunken, ja. Stimmt. Babsi, aber wir können flirten, was wir wollen. Du bist in festen Händen, du bist glücklich vergeben an den wunderbaren Jonas, ein ganz lieber Kerl. Ich kenne ihn auch ganz gut. Wie ist es aus deiner Sicht, mit einer Profisportlerin vergeben zu sein? Wie gestaltet sich euer Leben, wenn einer davon eigentlich ja, würde sagen, fast ein höheres Ziel im Auge hat wie die Beziehung im Moment. Wie funktioniert die Beziehung zwischen euch?
Ja, es ist sicher nicht immer so ganz so leicht für einen, weil halt immer, sage ich mal, der ganze Tagesablauf, Wochenablauf, selbst die Urlaube, das wird halt alles nach mir geplant, wann ich halt Zeit habe. Aber ich bin unglaublich dankbar, einfach, dass ich auch mal habe, weil es trotzdem eine große Stütze für mich und unterstützt mich überall. Er freut sich, glaube ich, sogar mehr, wenn ich wo gut spiele, wie ich mich selber freue. Also es ist einfach, sage ich mal, wenn man sich gemeinsam über was freuen kann, dann ist es einfach schön. Und nein, also große Unterstützung und für mich und geht den Weg eigentlich gemeinsam mit mir.
Wie ist es mit der Disziplin zum Beispiel, jetzt allein was Ernährung angeht, was auch immer, also die Schlafenszeiten und so weiter?
Ja, ich bin einfach mit dem aufgewachsen, deswegen ist es für mich von klar auf, also meine Eltern oder meine Mama war da schon immer sehr dahinter, einfach das Disziplin im Sport, das gehört einfach dazu, deswegen ist es für mich jetzt normal, dass ich, wenn ich am nächsten Tag trainiere, dass ich rechtzeitig schlafen gehe, dass ich mich gut ernähre. Ich meine, ich esse schon hin und wieder mal eine Pizza oder solche Sachen. Mhm. Aber, aber ich achte schon auf meine Ernährung. Ich achte eigentlich schon auf sehr, sehr viele Dinge. Wo sage ich,
aber muss er dann auch immer das gesunde Zeug mit dir essen oder haut sich er neben dir dann einen Schokokuchen ein und du sitzt daneben und schaust besser an, wie läuft das auf also, der Couch?
Leider ist es so, dass eher ich den Schokokuchen esse als er. Okay. Aber nein, ich meine, und es ist ja für einen Menschen grundsätzlich ist gesunde Ernährung auch wichtig. Also für mich, auch wenn ich nicht Profisportlerin war, weiß ich, dass ich einen Sport mache und weiß ich, dass ich mich gesund ernähren würde, weil das einfach für mich dazugehört wie Zähneputzen in der Früh.
Macht sie dann, ja?
Thema 1, Bärungen. Generell, was machst du vielleicht?
Ja, meine Frage passt da, glaube ich, noch ganz gut dazu. Macht ihr gemeinsam auch Sport dann zum Ausgleich? Macht ihr dann spielt ihr gemeinsam Tennis oder geht es gemeinsam wandern? Was macht ihr zum Ausgleich zu deiner sportlichen Karriere?
Ja, wir machen eigentlich viel Sport gemeinsam. Wir spielen auch Tennis gemeinsam. Jonas spielt auch ganz gut.
Hat aber keine Chance gegen dich, oder?
Hat natürlich keine Chance gegen mich. Aber Tennis ist halt auch eine schöne Sportart und ich genieße es auch, wenn ich so jetzt mit ihm spielen kann oder wir gehen gemeinsam Skifahren oder wir gehen eine Skitour. Also er ist ja eigentlich auch sehr sportlich und wir machen ja gemeinsam Laufen am Wochenende und solche Dinge. Also wir machen schon viel Sport gemeinsam. Aber ist ja auch das Schönste, oder? Sport gemeinsam zu machen, oder?
Absolut.
Was macht man sonst?
Also ich mache lieber gerne Bettsport. Ich mache lieber gerne Bettsport gemeinsam, aber wenn du lieber Skitour gehst, okay.
Dazu muss ich jetzt nicht sagen, hoffentlich.
Kommen wir zu den vielen, vielen Entbehrungen, die so ein Sportlerleben mit sich bringt. Wir haben es zuerst schon angesprochen, Disziplin ist ja da das Allerwichtigste in vielen, vielen Jahren, wo du jetzt nicht vielleicht das Vergnügen hast von Schulkolleginnen, Gleichaltrigen. Wie schafft man das, dass man das so lange so eine Motivation aufrechterhält?
Also bei mir ist schon so immer wieder, wenn ich drüber nachdenke, grundsätzlich über mein Leben, denke ich mir immer, ich habe nie irgendwas verpasst in meinem Leben, weil ich das, was ich mache, mache, weil ich es gern tue. Also sicher haben mich meine Eltern dazu gebracht und so, aber ich mache es rein, weil es mir einen Spaß macht und weil ich auch sehr, sehr dankbar bin für die Chance, was ich gekriegt habe und für das, was ich jetzt machen darf. Und da gehört einfach Disziplin dazu. Das ist für mich selbstverständlich.
Also du siehst das gar nicht aus Entbehrung.
Und ich sehe mir das. Das wäre, glaube ich, für mich der falsche Zugang. Da bin ich einfach so ein Typ, wo ich mir denke, dann konnte ich es, glaube ich, gar nicht machen, wenn ich das Gefühl hätte, dass mir was fehlt oder dass mir was abgegangen ist. Und also,
du hast noch nie eine richtig geile Party mit zwei Tagesparty erlebt.
leider nicht. Das kann sein, dass mir das gefällt.
Aber kommt zum Einzug in die Top 100.
Das können wir machen. Ja.
Und eine zweite Phase, wo so sehr um die Disziplin und auch um die Durchhaltevermögen gegangen ist, war zwischen die zwei US Open Teilnahmen, oder? Wo du mehr oder weniger von der Platzierung, die jetzt nicht groß verändert hast, hast du da mal den Moment gehabt, wo du gedacht hast, vielleicht höre ich einfach auf oder so, oder warst du immer trotzdem, ich mache weiter?
Ja, ich meine, ich bin jetzt schon einige Jahre in die Top 200, habe mich 2016 und 2020 für die US Open qualifiziert und 2020 auch für die French Open. Und natürlich, wenn man immer so kurz davor ist und es aber dauert, sage ich jetzt mal, den Sprung da nach vorne zu schaffen, überlegt man sich sicher, macht man sich Gedanken, ja, was kann ich anders machen, was kann ich besser machen, wann haut es endlich hin. Aber dann denke ich mir trotzdem, wenn ich, wenn ich jetzt 24 werde, heuer 25, und wenn man sich das Durchschnittsalter in die Top 100 anschaut, dann weiß ich einfach, ich bin jetzt keine, die halt früh dran ist oder keine von diesen Wunderkindern, aber ich weiß genau, dass ich meine Chance habe.
Was ist das Durchschnittsalter?
Das Durchschnittsalter in die Top 100 liegt bei 25. Mhm. Und das habe ich mir trotzdem die letzten Jahre immer wieder vor Augen gehalten und habe mir gedacht, hey, man muss trotzdem... Wenn man, wenn man so kurz davor ist, gibt es keinen Weg, also das, dass man aufhört damit oder dass man nicht weiterkämpft. Und ich hoffe, dass man der Schritt jetzt in die nächsten, im nächsten Jahr, in die nächsten Jahre definitiv gelingen wird, weil das ist mein großes Ziel und es ist aber auch ein weiter Weg trotzdem.
Das ist sicher so ein Schalter dann im Kopf, so eine Schallmauer. Ne?
Also, ja, im Tennis speziell ist das sind die Top 100 einfach Schallmauer, weil dann ist man einfach bei jedem Grand Slam fix im Hauptfeld und hat dort einfach seine fixen Einnahmen und kann seine Saison einfach perfekt planen. Und wenn man so außerhalb von die Top 100 ist, ist es halt schon einfach ein Kampf. Also es ist ein täglicher Kampf um alles.
Wenn wir von Entbehrungen reden, mit 25 oder mit 24, 25 denken ja die ersten Frauen dann auch schon an Kinder, an Familie, an Haus bauen. Wie schaut das bei dir aus? Familienplanung, Kinder? Kommt das dann direkt nach der Karriere? Hast du da schon irgendwas im Kopf, wo du sagst, hey, an das denke ich echt jetzt überhaupt nicht?
Also mittlerweile ist es so, wenn ich darüber nachdenke, selbst in meinem Freundeskreis, wer kriegt schon Kinder unter 30? Also kaum jemand. Und darum denke ich mir eigentlich, so ist es eigentlich, ich versuche jetzt meine Karriere so gut wie möglich zu nutzen und für danach ist es auf jeden Fall Familienplanung. Also ich bin auf jeden Fall ein Familienmensch und ich bin auf jeden Fall eine, die mal Kinder haben möchte, eine, die mal verheiratet sein möchte. Und also das ist bei mir auf jeden Fall ein Grund.
Und wo willst du dann wohnen mit Jonas? Du bist jetzt in Wien, warst vorher in Linz, in der ganzen Welt unterwegs. Gibt es was, wo du sagst, da muss ich hin oder fühlst du dich überall wohl?
Das nicht. Ich glaube, das wird uns auch das Leben sagen, wo wir irgendwann einmal sein werden. Aber ich glaube schon, dass zurück in die Heimat, also dass das, wo wir beide ja herkommen, dass wir da schon zurückkommen wahrscheinlich.
Ins wunderschöne Oberösterreich.
Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir in Wien eine Familie haben. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Der Mensch bin ich einfach nicht. Also.
Und abseits der Familie, hast du schon einen Plan für nach der Karriere? Du hast ja irrsinnig viel gelernt oder wirst da noch viel lernen in dieser Karriere. Was kannst du noch machen mit diesem Wissen?
Das ist schwierig.
Was interessiert dich
auch vor allem? Mich interessieren sehr, sehr viele Themen, von eben mentale Sachen bis Ernährung, also mich interessieren viele Dinge, aber was ich jetzt wirklich sagen kann, dass ich jetzt nach meiner Karriere machen möchte, das kann ich schwer beurteilen. Da ist mein Fokus zu sehr an dem, was ich jetzt mache.
Mhm. Aber kannst du dir auch vorstellen, dass du im Sport bleibst, sagst Trainerin oder irgendwie im Verband mitarbeiten oder so, kannst du dir das auch vorstellen, dass du in dieser sportlichen Umgebung bleibst?
Ja, das konnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Erfahrung, die ich einfach da jetzt gesammelt habe über die letzten Jahre, dass ich das auch an Kinder und Jugendliche weitergebe, das kann ich mir schon vorstellen, aber es ist schwierig zu sagen, was sein wird.
Was wäre denn in kurzen Worten so die Erfahrung, was du jetzt jemanden, der jung, talentiert, weiblich ist und sagt, sie will die Babsi Haas vom Thron der Nummer 1 in Österreich stoßen, was würdest du denen mitgeben? Was braucht man im Tennissport, wenn man jung beginnt und jetzt hoch hinaus will?
Also man braucht sehr, sehr viel harte Arbeit, man braucht ein gutes Umfeld, also man braucht gute Trainer. Und man braucht einfach Durchhaltevermögen. Also Durchhaltevermögen ist eigentlich das Wort, was, glaube ich, im Tennis am wichtigsten ist. Und man darf einfach den Spaß nie verlieren. Also ich bin halt so ein Typ, und mir war das immer wichtig, dass mir das einfach taugt, was ich mache. Mhm. Und ich glaube, das ist auch für junge Mädels, weil wir sind halt nicht, also ich weiß nicht, früher in Russland, da sind halt die Kinder gedrillt worden, die haben halt keine andere Möglichkeit gehabt, aber wir in Österreich, uns geht es allen so gut, wir haben halt einfach so viele andere Möglichkeiten, die wir machen können. Also wenn ich jetzt sage, ich will nicht mehr Tennis spielen, dann wird es auch für mich eine andere Möglichkeit im Leben geben, was anders zu machen. Und deswegen fahren wir halt einfach andere Schienen in Österreich, wie es halt früher oder vielleicht auch nach wie vor in Russland ist, wo die halt einfach all Mädels keine andere Wahl haben. Entweder sie ziehen das Vollgas durch und schaffen das oder sie haben Pech gehabt. Mhm. So ist das leider.
Was macht da einen guten Trainer aus, wie du sagst? Das ist eine ganz wichtige Entscheidung?
Ja, ein guter Trainer. Ich meine, es ist was anderes, jetzt einen Trainer mit 14, 15 zu haben, weil da ist es trotzdem die Dosierung vom Training, die Dosierung, was für Turniere spielt man, ist auch wichtig. Technisch sowieso, also technisch-taktisch, da gibt es sowieso, ist sowieso sehr wichtig. Aber gerade auch im jungen Alter, dass man halt nicht übertrainiert, weil es gibt sicher viele, die nonstop im Übertraining sind.
Weil du dann auch die Lust verlierst.
Ja, und die das dann einfach auch nicht aushalten. Mhm. Und jetzt in meinem Alter ist es natürlich auch wichtig, eben die Nuancen vom technischen, vom taktischen Bereich. Und auch das Mentale macht auf jeden Fall einen guten Trainer aus, dass der einfach die Psyche, dass man an sich glaubt.
Weil du wirst ja auch da kommen, wo du zum Training gehst und sagst, hey, du gefreut mich einfach nicht. Und da muss schon ein Trainer wahrscheinlich dann auch mal da sein und sagen, komm, Babsi, wir schaffen
das. Ja, ich meine, dass ich einen Tag habe, dass mich heute einfach nicht gefreut, das gibt es eigentlich bei mir, muss ich ehrlich sagen, nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen Tag habe, wo ich mir sage, heute will ich nicht, heute freut es mich nicht trainieren. Aber es gibt natürlich Phasen, wo mein Tennis im Moment nicht gut ist, wo ich mir denke, boah, ich spüre meine Schläge nicht, ich weiß nicht, ich habe einfach ein scheiß Gefühl beim Spielen. Und dann kommt man so ein bisschen in eine schlechte Phase ein und dann denkt man hadert ein bisschen an seinem Spiel einfach. Mhm. Und das ist eigentlich das, wo dann schwierig ist, was du dann einen Trainer brauchst. Hey, wir arbeiten jetzt an die und die Dingen und somit verbessert sich das und wird das besser. Mhm. Eher mit sowas kämpfe ich, wie jetzt, dass mich nicht gefreut, weil das mich nicht gefreut, das gibt es eigentlich nicht.
Das ist ja schon Wahnsinn.
Da ist wahrscheinlich die Beziehung zum Trainer auch ganz wichtig, oder? Dass du verstehst auf einer menschlichen Ebene.
Auf jeden Fall. Ich verbringe mehr Zeit mit meinen Trainer, wie mit meinen Eltern, wie mit meinem Freund. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich mit seinem Trainer, mit seinem Umfeld einfach gut versteht.
Babsi, wie ist das? Viele Österreicherinnen und Österreicher kämpfen jedes Jahr mit einem Tennisarm. Hast du sowas auch laufend?
Du gehst ja im Bände, oder?
Ja.
Nein, Spaß.
Stimmt, der Physio von der Babsi, der hat mich gerettet. Also muss ich an der Stelle nochmal Danke sagen an den Bände und vor allem an deine Empfehlung, weil mein Schulter war ein Jahr lang.
Aber es wird schwierig, dass der Bände den Podcast hört, weil er ist ja schon ein bisschen öder.
Ja.
Und dann hat er ein Hörgerät, was das wird. Also ich glaube nicht, dass der...
Ich habe ihm ein WhatsApp geschrieben, Benni, und habe mich nicht mehr bedankt. Aber wenn ich mir denke, also der Benni, kurz zur Erklärung, ich habe einen Wakeboard-Unfall gehabt und habe ja ein Jahr lang Probleme mit der Schulter gehabt, war dann, glaube ich, 5 oder 6 Wochen beim Benni in Behandlung, bei der Babsi, am Hauptphysio, kann man sagen, bei einem sehr guten Physio. Und wenn ich mir das denke, wie viele Schmerzen, dass ich bei dem gehabt habe, und du das oft hast oder immer hast, ja, bist du
Mobbed. Ja, man gewöhnt sich dran.
Also der hat mich
und außerdem habe ich keine Verletzung, weißt du? Du bist halt schon gekommen, aber warst du schon zu spät.
Ja, ist eh klar.
Und ich komme halt zur Prävention halt vorher. Aber nein, ich habe, muss ich ehrlich sagen, letztes Jahr 2020 habe ich lange mit einer Handgelenksverletzung herum da. Und das war dann auch, vor allem auch mental war es mühsam, weil du probierst dann immer wieder spielen und stehst am Platz und dir tut immer wieder das Handgelenk weh. Und ja, sicher. Ich meine,
ist ja wahrscheinlich auch ermüdend für Gelenke, wenn man so viel spielt wie du und so.
Wenn man
macht.
So viele Stunden Sport macht, dann nagt es natürlich am Körper. Drum ist umso wichtiger, von klar auf gut seinen Körper zu trainieren, um einfach in einem guten Zustand zu sein.
Mhm. Zum Schluss, liebe Babsi, haben wir noch ein kleines Quiz für dich. Weißt du, woher die Zählweise beim Tennis kommt mit den 15, 30 und 40?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe mal ein Referat über die Geschichte des Tennis gemacht in der Schulhegengeschichte, aber ich habe keine Ahnung, woher die Zählweise kommt.
Die kommt nämlich einer von...
Moment, kleine extra Rubrik, Klugscheißer Karl.
Ja, da bin ich. Von der Zählweise, von den Geldeinsätzen früher im 14. Jahrhundert in Frankreich haben sie es ja schon gespielt, wie du sicher weißt.
Ja.
Und
da
haben sie gespielt
um
15 Denier pro Punkt. Und deswegen hat sie dann 15, 30 und dann haben sie um 40 den je gespielt.
Sehr komische Zählweise, gell?
Es ist um das Geld, um den Geldbetrag gegangen.
Und was mit Einstand und Vorteil, was sie das bedeuten?
Naja, das weiß ich nicht. Das hören Sie beim nächsten Podcast.
Das war die Rubrik Klugscheißer Karl. Wir werden sie nächstes Mal ausführen. Babsi, am Schluss vom Frühstück mit Bier gibt es noch einen kurzen Wordrap oder Bierrap, wie wir gerne sagen. Kurze Fragen, kurze Antworten.
Bier Wordrap.
Meine größte Herausforderung im Sport bis jetzt war...
Meine größte Herausforderung im Sport bis jetzt war, das ist schwierig zu beantworten. Also es ist tagtäglich eine Riesen-Challenge für mich.
Mhm.
Meine größte Herausforderung bin wahrscheinlich ich selber, jeden Tag.
Mhm.
Wenn du keine Tennisspielerin wärst, was würdest du so sonst machen am liebsten?
Das ist jetzt auch schwierig zu sagen, weil wenn ich jetzt keine Tennisspielerin wäre.
Es hat einfach immer den großen Traum der Tennisspielerin geben.
Und es hat halt immer den Traum geben, ja.
Dann ist und das einfach eine depperte Frage.
Ja.
Passt.
Sorry, der Klugscheißer Karl. Ja.
Ja. Bin schon ruhig.
Am liebsten esse ich.
Am liebsten esse ich österreichische Küche. Von. Sind wir wieder bei der Ernährung, gell? Nein, ich esse wirklich gerne Schnitzel. Mhm. Das muss ich schon sagen.
Ja, verstehe.
Und ich sag gerne einen Kaiserschmarrn und ich sag gerne Nudel. Also das liebe ich. Mhm. Aber leider ganz selten.
Gute Sachen.
Jetzt frage ich noch, was zur Freizeit meine Lieblingsserie ist.
Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich fast kaum Serien schaue. Aber geht's dir erst
heute? Ah, okay. Wahnsinn. Das ist ja mal eine Antwort.
In dein Herz.
Sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten, ein Leben, das neu.
Ah, kennt ihr das auch?
Ich hab mir das nie angeschaut.
Mit diesen wunderbaren Worten, danke, liebe Babsi, für das Frühstück mit Bier. Es war sehr schön bei dir.
Ja.
Wir wünschen dir viel, viel Erfolg auf der weiteren sportlichen Karriere. Und in 2-3 Jahren unterhalten wir uns dann, wie du in die Top 20 in der Weltrangliste kommst.
Schön, dass du vorbeikommen sollst. Danke.
Ah, danke.
Danke, danke, danke.
Tschüss.
Ciao.
Und wir hoppeln jetzt nach Hause und wünschen auch euch einen schönen Abend oder Tag oder Morgen mit Zipfer Hops.
Frühstück mit Bier.